Starten wir mal mit einer kleinen Publikumsfrage. Wer von euch ist hier Softwareentwickler?
Oh oh.
Wer hat schon mal Software geschrieben und sich gewundert, dass beim ersten Mal was nicht funktioniert hat? Ja, viele. Wer hat aber dafür vorher getestet? Einer, zwei, aber nicht mehr so viele wie gerade. Und passend zum Raum in der Testing Chamber erzählt uns nun der geduldige Papagei, aka Patient Parrot, einiges über Mutationen, Testcontainer und Lastsimulationen. Also mal andere Tests als Unit-Tests. Parrot, the stage is yours.
Danke sehr. Hi, schön, dass ihr da seid. Und moin moin. Ja, ich bringe euch ein bisschen Technik-Demo mit und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil manchmal funktioniert das besser und manchmal nicht so gut. Mal sehen, wie das mit den Live-Demos heute so geht. Aber kommen wir erstmal ein bisschen zur Agenda. Wir bauen so ein bisschen ein Haus auf und versuchen dann hinterher, oder am Ende fände ich es schön, wenn wir alle da drin ein bisschen Fahrstuhl fahren könnten. Also wir haben ein bisschen Planungsphase, dann kommen Unit-Tests, so, was ist das? Die Grundlage, da haben wir ja gerade schon viele Hände gesehen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich eher so ein schöner kleiner Recap. Dann gehe ich über in Mutation-Testing, so, was ist das? Wofür kann man das gebrauchen? An welcher Stelle würde man da ansetzen? Dann ein bisschen Containerization. Viele haben hier bestimmt was von Docker gehört, nutzen das auch schon fleißig. Ist ein kurzer Zwischenstep, bevor es dann in den Integrationstest geht. Da brauchen wir das. Und später packen wir dann im Lasttest noch ein bisschen was obendrauf. Zuletzt gibt es noch ein bisschen Q&A. Ja, und wäre schön, wenn wir hinterher so vom Mindset her hoch und runter fahren können. Starten wir mit der Planungsphase. Warum glaube ich, dass ich hier überhaupt stehen kann, darf? Ich bin Frontend-Entwickler gewesen, dann Java-Entwickler, mittlerweile irgendwo zwischen Solution-Architekt, bisschen IT-Business-Architekt. Und in der Zeit habe ich eben JavaScript mitgenommen, Spring Boot, bisschen was von DevOps, da werden wir was sehen in Bezug auf Container und wie man das zusammenbaut. Und gleichzeitig aber auch die größeren Zusammenhänge, auf denen diese Präsentation beruht. Einordnung. Ja, Tests sind kein Selbstzweck. Wir brauchen die. generell funktioniert Software auch ohne Tests. Genauso wie im Quellcode definiert. Da haben wir alle schon unsere Leiden dran gehabt. Und mit der großen Macht, diese Tests zu ignorieren, kommt aber auch die große Verantwortung, wenn es dann mal nicht funktioniert. Deshalb, ein Plädoyer mehr zu testen. Kein Test ist explizit nötig, es sind nur Tests und eine Absicherung. Das Problem ist, das sind die Folgen des Nicht-Testens. Und Fehler sind menschlich, wir hatten gerade schon ein paar Meldungen, ich ja auch. Und deshalb machen wir das Ganze. Beim Testen gibt es sehr, sehr viele Geschmäcker, von ja, kann man so machen, bis hin zu unter der reinen Lehre dürfte man das nie so tun oder etwas in der Richtung. Manche von diesen Prinzipien werden hier ignoriert. Ja, da sage ich schon mal sorry. nicht zu genau nehmen, auch aus Zeitgründen. Genau. Ziele. Von mir aus vor allem, dass ihr Verständnis für manche von den Testsichten bekommt und Unknown Unknowns rausgehen, also für euch verschwinden. Also wenn ihr rausgeht, finde ich es cool, dass ihr vielleicht 1, 2, 3 neue Begriffe gelernt habt, von denen ihr, ja, mit denen ihr dann googeln oder anderweitig im Internet suchen könnt, um ja, euren Horizont zu erweitern. Das Ganze ist eine Konzeptvermittlung, das ist keine Klickanleitung. Wir sehen ein bisschen Code, der ist Schmuck. Viel besser ist, wenn ihr die Konzepte verstanden habt. Es geht um die Toolchain. Ich biete keine Antwort auf die Frage, warum sollte ich testen? Das müsst ihr immer für eure Software selbst entscheiden und dann schauen, wie es in dem Moment passt. unser Szenario. Ich habe euch einen Java Spring Boot Microservice mitgebracht. Es ist das, wo ich mich tendenziell sehr wohl fühle. Und dieser Microservice hat drei Endpunkte. Einmal ein Echo, wo wir eine Zeichenkette reingeben und die kommt einfach mit einem Hello zurück. Entspannt. Einen zweiten, ein UUID-Endpunkt, da wird eine zufällige ID der Version 4 generiert, einmal persistiert in eine Datenbank und hinterher wird die UUID zurückgegeben mit der Aussage, ja, habe ich persistiert, existiert jetzt. Und einen dritten, nämlich ein RSA, wo ein Schlüsselpaar generiert wird nach der Schlüssellänge, die wir gerade so haben möchten. Und ja, der Fingerabdruck davon wird zurückgegeben und die Dauer, in die das Ganze gebraucht hat. Der Microservice selber, klassisch für Java Spring Boot, ist gekapselt. Wir haben einen REST-Controller, da kommen die Anfragen rein. Wir haben einen Service, der die Anfragen annimmt, verarbeitet und je nachdem, bei welcher dieser REST-Routen wir angefragt haben, geht es dann hinterher sogar noch ins Repository mit einem entsprechenden Entry-Eintrag. Die Anfrage kommt also von außen nach innen. Der Microservice vom Code selber, den kann man jetzt erstmal so als das Graue auf der linken, diesen grauen Kreis betrachten. Und gleichzeitig kommen noch die Testszenarien dazu. Ne? Da gehen wir von innen nach außen. Wir schauen uns erst Unit-Tests an. Ja, so ein bisschen, wie funktioniert das Ganze? Also, dann geht es zum Mutation-Test. Da werden ein paar Zombies generiert, also Zombie-Code, den wir am besten wieder raushaben wollen. Wir werden Containerization ansehen mit Docker, das Ganze paketieren, von außen ansehen. Nochmal Integrationstest und am Ende Lasttest. Das, was wir jetzt als große, fast Dart-artige Scheibe sehen, wird uns jetzt einfach weiter mitbegleiten, so als Synonym für damit arbeiten wir gerade. Die Komplexität wird dabei aber fleißig steigen, ne, vom Unit-Test, was ja eher kleine Einheiten sind, bis hin zum Lasttest, wo wir was ganz Großes von außen uns angucken. Juhu! Erster Teil geschafft und es geht nun zu den Unit-Tests. Einmal Fundament. Ein Unit-Test überprüft eine einzelne isolierte Einheit des Codes, also Funktion oder Methode. Die soll unabhängig von anderen Komponenten sein, und um sicherzustellen, dass das Ganze ein erwartetes Verhalten hat und korrekt umgesetzt ist. Dabei gibt es das sogenannte First-Prinzip, also der Test soll schnell ausführbar sein, independent, also einzeln, isoliert, dass sich die Tests gegenseitig nicht beeinflussen, besonders wenn wir mit Tests unterwegs sind, die Daten in Datenbank schreiben und wir mal vergessen, dass wir das getan haben und dann der nächste Test kommt und sagt, hey, ich habe was gefunden und es ist nicht nur einmal da, sondern zweimal, warum ist das so? Isolation. Tests generell sollen wiederholbar sein und immer die gleichen Ergebnisse geben, also nicht, dass da ein Randomize mit drin ist und wir dann mal in neuen Fällen ist der Test grün und irgendwann kommt jemand vorbei, führt das aus und der Test ist plötzlich rot, also ein Blinker. Das wollen wir nicht haben, deshalb sollen die repeatable sein. Self-validating, mitten im Test den anhalten zu müssen, um in der Datenbank was manuell zu schreiben, ja, nee, bitte nicht. Das soll einfach schnell durchlaufen und von alleine funktionieren. Und am besten die Tests für sich, die Gesamtheit, dann gründliche Sonderfallbetrachtungen. Und wer hat nicht schon mal Tests 3 Monate nach dem Feature geschrieben? Also zeitlich mit der Entwicklung. Wo ich ein bisschen den Augenmerk drauf legen möchte, ist aber die Lesbarkeit. Und zwar Range, Act, Assert, auch ein Klassiker. Erstmal das Erfüllen der Vorbedingungen im Test kenntlich machen. Dann Act ist im besten Fall wirklich nur eine einzelne Zeile, wo das aufgerufen wird, was wir wirklich brauchen. Und hinterher der Abgleich mit den erwarteten Ergebnissen. Diese drei sind manchmal auch als Given, When, Then zu finden oder Setup, Execute, Assertion, Comparison. Da gibt es viele. Wir bleiben möglichst bei Arrange, Act und Assert. Unit-Tests. Lass mal wechseln. Mal schauen, ob hier direkt auch was rübergeht. Seht ihr das genauso in etwa so wie ich? Ja, das ist doch eine schöne Sache. Muss ich mich ein bisschen hier rüber bewegen. Wir fangen einmal mit dem Key-Controller an. Das ist eben genau dieser Controller, bei dem dann die Anfragen reinkommen. Das sieht in Java ungefähr so aus. Wir haben eben diesen Slash Echo als den Endpunkt. Und von da aus geht das dann in den Service. Und von dort aus kommen wir jetzt nicht unbedingt beim Echo, aber beim Key zum Generate und so weiter. Darunter haben wir auch einen Aufruf von einem Validator. Also darf dieser Input, den wir jetzt gerade annehmen, überhaupt in diesen Service geschmissen werden? Wir haben genau das, was gerade in der Präsentation zu sehen war, eben ein Arrange, dann ein Act und ein Assert. Also wir sagen, okay, wir wollen jetzt einen Input von einer Schlüssellänge von 512, sagen Validator, frisst das mal, sag mal, ob du damit in Ordnung bist, dass wir diesen Wert bei dir reingeben, und hinterher kriegen wir ein Ja, Nein, wie sieht's aus, wir würden gerne, dass er die 512 auch frisst. In dem Moment können wir das hier einmal ausführen und im besten Fall kriegen wir hier jetzt zwei grüne Haken, weil wir das für 512 und 4069 geprüft haben. Hier ist ansonsten jetzt gerade nicht mehr viel zu sehen. Und genau, damit können wir einmal für den Moment zurück zur Präsentation. Wann machen wir das mit den Unit-Tests? Ja, einfach immer. Also dann, wenn das korrekte Ergebnis uns einfach mal wichtig ist. Ja, meistens die Unit-Tests schnell geschrieben, sind wenig ressourcenintensiv, schnell ausgeführt, und dann gehen die einfach später vielleicht auch mit in eine Pipeline, werden da jedes Mal mit durchiteriert, und wenn sich was Kritisches ändert, dann kriegen wir das über die mitgeteilt. Es gibt einfach keine Ausreden. Unit-Tests einfach machen. So, jetzt haben wir ein, zwei von denen geschrieben, aber wir wissen jetzt gar nicht, haben wir denn so die meisten Fälle irgendwie erwischt? Und deshalb wollen wir ein bisschen gucken, wie sieht es denn mit Testabdeckung aus, mit Code Coverage. Code Coverage testen, also misst den Anteil des Quellcodes, der durch die Tests durchlaufen wird. Wir wollen Testlücken sichtbar machen. Bei Java gibt es dann in dem Fall JACOCO, also Java Code Coverage. Und die Frage, haben wir alle Codezeilen durchlaufen? Wir wechseln nochmal in die IDE. Und im besten Fall sollte hier an der Seite, ist das für euch? Für euch ist das um einiges größer. Das ist eine sehr gute Sache. Wir haben hier JACOCO und... Ah nee, wir können das noch schöner machen. Das ging hier vorne. Einfach mit dem Run with Coverage. Nein, was ist das jetzt? Ja, mit dem letzten Lauf einmal ersetzen. Danke sehr. Und dann haben wir hier drüben unter JACOCO ein Ergebnis. Und das besagt bei unserem Validator, dass wir gute Sachen gemacht haben. Also, dass der, ja, dass halt einfach viel passiert ist. Wir gehen einmal zurück. Wann machen wir Code Coverage? So, also immer dann, wenn wir wissen wollen, welcher Code bisher nicht getestet wird. So. Der geht halt über jede Zeile drüber und sagt erstmal, ja, ich war einmal in dieser Zeile, das ist alles schön, und dann wird das entsprechend grün. Die Code Coverage wird beim Testlauf einfach generiert, es gibt keinen, also sehr wenig oder zusätzlichen Aufwand, das Ganze läuft einfach mit wenig Ausreden. Geht das noch besser? Es gibt auch noch Branch Coverage. Das gilt auch noch als Code Coverage im weiteren Sinne. Und diese misst, ob jeder mögliche Zweig einer Verzweigung im Code durchgelaufen wurde. Also wirklich, ob jedes if-else dann auch nochmal reingesprungen wurde, ob es da verschiedene Optionen gab. Und ja, da sollen die entsprechenden Entscheidungspfade auch noch besser mitgelaufen werden. Hier soll auch immer dann die Branch Coverage genommen werden, wenn wir wissen wollen, ob es Zeilen gab, die bei der Zeilencoverage generell nicht erreicht wurden. Ist immer noch kostenlos dabei, kein extra Tool, schnell ausgeführt und wir haben halt die Else-Pfade mit am Start. Guter Kompromiss soweit, haben wir jetzt gerade nicht ausgeführt. Komme ich aber gleich noch zu. Erstmal ein Takeaway zu den Unit-Tests. Das, warum wir testen, gibt es viele Gründe. Das, wie wir es am besten machen, damit uns der Test auch selbst ja, gut zu Gemüte kommt, ist mit dem Arrange Act Assert Pattern. Die generelle Abdeckung kriegen wir mit Code Coverage und Branch Coverage. So, was ist denn, wenn wir ein Assert vergessen haben? Das, also genau das, wo wir erstmal sagen, hey, das ist eigentlich der Punkt, haben wir all das zurückbekommen aus unserem Test, was wir eigentlich erwartet haben. Und in dem Punkt kann es sein, dass die Code Coverage oder die Branch Coverage versagt. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Und an der Stelle setzt Mutation Testing an. Wir gehen eine Stufe weiter in unserem Haus. Das Ganze mit der PyTest Library. Was macht Mutation Testing? Es überprüft die Qualität von Tests, indem gezielt kleine Änderungen, Mutationen im Code eingefügt werden. Und dann schauen wir, ob die Tests diese Fehler erkennen. Wir ändern also diesmal nicht die Tests, sondern den Code. Wir wollen unspezifische Tests erkennen. So, dann muss ich einmal schauen, dass wir hier rübergehen. Ich glaube, das habe ich zuletzt hier durchgeführt. Wir wollen einmal. Zack, bin ich. Nein, das könnte aber daran liegen, dass der Test nochmal ausgeführt werden müsste. Zack. Nein, möchte auch nicht. Das ist also sehr gut. Versuchen wir es einmal mit dem Lifecycle und einem Clean. So, das ist schon mal gut. Und erneut. Nein, möchte nicht. Heute ist natürlich, wir wollen in den Key-Service, sonst wird das Ganze nichts. Wir sind nämlich, ja, das ist schön, da haben wir schon mal, dass der Test generell läuft. Und dann schauen wir uns nochmal die Mutation Coverage an. Diese sollte nun auch im Target liegen, und zwar bei PyTest, und der wirft uns dort auch etwas raus und sagt, hey, wir haben jetzt den Validator, aber so richtig alles haben wir da gar nicht mitbekommen. Und zwar kriegen wir es gerade noch größer, zum Beispiel wenn wir diese Seite noch wegpacken. Wir haben den Validator selber, und wenn die Mutation Library diese Zeile verändert, die Zeile 25, und statt dem Return nicht dies hier berechnet, sondern jedes Mal einfach ein True zurückgibt, dann wird dieser Zombie nicht erwischt, der hat überlebt. Das bedeutet, wir haben an dieser Stelle nicht gut getestet. Wenn wir allerdings dann einen weiteren Test hinzufügen, einen etwas stärkeren, nehme ich jetzt mal hier aus dem Disabled hier heraus, wo wir uns weitere Schlüsselstärken neben der 512 oder der 4069, die hatten wir ja vorher schon gesehen, dazu nehmen, aber gleichzeitig auch einen Test hinzufügen, der, ja, wo haben wir ihn gerade, auch die andere Seite testet, nämlich wie sieht es denn mit Invalide aus? Wir brauchen ja jetzt einen Test, der sagt, wenn wir die falsche, den falschen Input geben, dann soll da aber auch einfach mal ein False rauskommen. Den nehmen wir jetzt mit dazu und führen den einmal aus, damit er in den, damit der bekannt ist für die Mutation Test Library. Und dann gehen wir nochmal zu dem Punkt, wo wir gerade waren, führen das Mutation Coverage aus. Zack, dann müsste er einen neuen Report generieren. Und im besten Fall, Magic Magic, haben wir nun eine bessere Abdeckung und die Mutation, die wir vorher noch übersehen hatten, ist nun mit gekillt. Puh, Glück gehabt. So, warum machen wir das nochmal? Die Branch Coverage prüft nur, ob ein Pfad durchlaufen wurde, nicht ob die Assertion sinnvoll ist. Dadurch, dass wir das Mutation Testing durchgeführt haben, konnten wir das am Ende dann bereinigen. Ja, ein Test ohne Assert erzeugt 100% Branch Coverage und tötet keinen einzigen Mutanten. Genau den haben wir ja gerade erwischt. Ja, da nochmal eine Zusammenfassung, aber ich glaube, für den Moment passt das. Mutation Testing, ja, wann? Dann, wenn grüne Tests nicht genug Garantie geben. Läuft auf bestehendem Testcode, aber ist langsamer als normale Tests. Es ist kein Live-Tool. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Mutation Testing, da kann man die Mutatoren mitgeben. Also wollen wir jetzt True oder False einsetzen an dieser einen Stelle im Code und dann muss dieser gesamte Code kompiliert werden und dann gegen die Mutation, also gegen die Tests laufen. Wenn wir jetzt eine sehr, sehr große Testbasis haben und an sehr, sehr vielen Stellen Mutationen eingefügt werden, dann muss jedes Mal für jede einzelne Mutation der gesamte Teststack von allem, was wir so testen wollen, durchgelaufen werden, damit hinterher eine anständige Aussage getroffen werden kann, unter welcher Mutation ist das Ganze denn jetzt umgefallen. Deshalb ist das Rechnen intensiv. Also hier könnte man eine Ausrede gelten lassen, so, boah, das haut sehr, sehr viel Rechenzeit raus. Hinterher ist da ein manueller Report, den müssen wir einzeln angucken, schauen, ist das für uns jetzt relevant, sind wir okay damit, dass das nicht getestet ist. Da kann man sogar sagen, so, ja, machen wir einfach nicht. Oder wir packen das in eine Housekeeping-Stage, so ist es bei mir. Wir haben eine Pipeline in der Firma und eine extra Stage, wo man sich aktiv in den Bereich reinbegibt, das laufen lässt und sich dann darum kümmert, aber im Normalfall liegt es einfach rum. Takeaways, eine hohe Abdeckung von Tests bzw. Code Coverage ist nicht vollumfängliches Testen. Mutation Testing ist ein Ansatz, um die tatsächliche Abdeckung von Unit Tests zu verbessern. Und ja, immer klar sein, welche Intention steckt jetzt hinter meinen Tests. So, aber was ist, wenn das Problem nicht bei den Unit-Tests liegt? Wir gehen ein Stockwerk höher. Wir kommen vom Erdgeschoss ins Mittelgeschoss und gucken uns Containerization an. Das ist auch ein sehr bekanntes, eine sehr bekannte Vorgehensweise mit Docker. Also Containerization ist erstmal die Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen in isolierten portablen Containern, die alle benötigten Abhängigkeiten enthalten und konsistent über verschiedene Umgebungen hinweg laufen. Wir haben also die Anwendung und jetzt packen wir die in ein eigenes kleines Operating System. Und diese läuft wieder auf einer Container Engine. Diese Container Engine, gängige Technologien haben wir Docker oder Podman, vielleicht auch Containert. Und die laufen wiederum auf meinem Host-System. Ihr seht also hier diesen Rechner und da ist dann wiederum die Container Engine, die einen oder mehrere von diesen Operating System Containern starten kann und in dem einzelnen Container ist dann wiederum die Anwendung. Wir können dann von außen mit dem Ding reden und dabei diesen Rechner nicht verlassen, aber es ist trotzdem für die Anwendung das Gefühl da, so, ich bin eigentlich ein Live-System gerade, ne? Also ich bin jetzt genauso, wie ich sein soll. So, kommen wir dorthin. Wir möchten gerne einmal diesen schönen, das können wir ein bisschen wegmachen hier, ein bisschen Platz schaffen. Ich möchte das Ganze gerne einmal hochziehen. So, wir gehen hier raus und dann einmal rüber in, so, das müsste soweit, genau. Zwei. Schauen wir mal, ob das alles direkt so möchte. Nein, noch nicht. Wir müssen den erst noch einmal bauen. Und zwar bleiben wir dafür im Key-Service. Bauen das Ganze einmal so fertig, dass sich Docker das Ganze gleich schnappen kann. Und zack. Was hier passiert? Wir haben, wie gerade in der Präsentation gesehen, eben die Anwendung und den Befehl, den ich gerade gestartet habe, der nimmt sich die Anwendung und das Container-Image und baut das alles Layer für Layer auf, sodass wir am Ende einen fertigen Container haben, sobald er denn fertig ist. Und dann können wir diesen Container, so wie er fertig ist, in unserer Umgebung starten. Zack. Ich gehe hier gerade rüber, weil ich in einem anderen Ordner, nämlich 2, die entsprechenden Definitionsdateien habe. Wenn ich über Layer spreche, kann das zum Beispiel sein, dass es ein der Key Service, dass es dann das entsprechende OS-Image gibt und weitere Definitionen, die gebraucht werden, damit die Anwendung selber, wir hatten ja vorhin mal von einer Datenbank gesprochen, auch die entsprechenden Credentials mitbekommt, um mit dieser zu reden. So, wir sind hier, das Ganze ist gebaut und neuer Versuch. Ja, sehr gut. Wir sehen nun also, dass eine Postgres-Datenbank hochkommt. Das ging relativ flott, ist ja erstmal auch nicht viel drin. Und jetzt kommt der Spring Boot Service hoch, meldet sich hier, schaut, dass er sich mit dem Hikari-Pool, das ist die Library für Verbindung mit der Datenbank, aufbaut und ist jetzt erstmal hier, happy und ready von uns etwas zu hören. Dafür habe ich noch einen schönen HTTP-Client und wenn wir jetzt gegen diesen Service eine Anfrage werfen, also eine, bei der Testing Elevator drin steht, dann kriegen wir ein schönes Hello Testing Elevator zurück. Und wenn wir einmal hier rüberschauen, dann sehen wir auch, dass der Service selber das einmal gelockt hat. Wunderbar. Ist aber soweit ja erstmal manuell. So, wir fahren das einmal runter, kommen zurück. Das war die Containerization, also das Generelle dazu. Ja, also das wollen wir am besten dann machen, wenn wir eine externe Abhängigkeit haben. Das wäre in dem Fall eben die Datenbank. So, das Ganze wird einmalig aufgesetzt. Danach ist es reproduzierbar. Also dieses Container-Image, das wir zusammengebaut haben, das ist jetzt, kann immer wieder benutzt werden und ist genauso wie im vorherigen mit den Unit-Tests, das, was wir haben wollen, reproduzierbar für weitere Tests vorhanden auf verschiedenen Maschinen, damit eben nicht dieser Rechner von mir genommen werden muss und dann die Produktion stellt. Containerization ist also unabhängig von lokaler Entwicklungsumgebung und ja, gleich in Dev, Test und Produktion. Es gibt hier sehr, sehr wenig Ausreden. Sobald wir mehrere Anwendungen haben, die miteinander reden, ist das eine wirklich gute Idee, denn an den Schnittstellen geht es ja sehr, sehr oft schief. Ja, die Anwendung kennt das Host-System nicht, also kennt das echte Host-System. Nochmal. Das Takeaway ist, die Anwendung selber kennt das echte Host-System nicht, weil es ist ja nur in seiner Container-Engine in der kleinen, fühlt sich da soweit wohl. Und wo sie dann wirklich läuft, ist nicht so wichtig. Für uns super cool. Das OS verhält sich ähnlich auf verschiedener Hardware, weil wir auch mitgeben können, wie viel CPU, RAM etc. das Ganze jetzt gerade so schlucken darf. Und es ist möglich, Anfragen lokal gegen unsere Anwendung in live-artiger Umgebung zu testen. Das hatten wir jetzt gerade mit dem einen Beispiel. Wir schmeißen einmal das Hello gegen und kriegen was Entsprechendes zurück. So, aber bisher ja nur manuell. Wie wäre es denn, wenn wir das nochmal besser automatisieren können? Hier kommt der Integrationstest mit rein und eben Testcontainers. Genau dafür haben wir den Umweg gemacht über die Containerization. Der Integrationstest überprüft das Zusammenspiel mehrerer Komponenten oder Systeme. Wir wollen sicherstellen, dass es gemeinsam korrekt funktioniert. Wir ersetzen also den HTTP-Client durch ein, ich sage jetzt erstmal, Skript. Die Library Test Containers zieht dabei kurzlebige Container hoch während des Integrationstests und wir haben genau diese realen Abhängigkeiten, von denen wir schon, die wir jetzt gesehen hatten, und immer isoliert und reproduzierbar. Zurück hier rüber. Wir schnappen uns diesen Test. Zack. Und lassen den einmal laufen. Der ist gar nicht so riesig. Es wird hier einmal die Postgres-Datenbank definiert. Dann geben wir dem noch Passwörter und Ähnliches mit. Hinterher in dem Test selbst schauen wir, ob sich Einträge in der Datenbank befinden. Machen einmal das Act, also jetzt mal bitte eine UUID erstellen. Wir wissen noch, diese wird dann in die Datenbank reingeschrieben. Und hinterher schauen wir, ob es eine Veränderung in der Datenbank gibt. Also ist da vielleicht mehr als ein einzelner Eintrag zu finden. Ich hoffe, dass wir das hier auf eine Größe kriegen, dass das einigermaßen gut lesbar ist. Wir hatten hier oben die Datenbank, die hochkommt. Das ist hier die Postgres. Wir haben den Spring Container. Wir haben hier ein schönes Log, wo Dinge passieren, bis hin zu der Anfrage, dass eine UUID erstellt wurde, generated. Davor waren keine Einträge in der Datenbank und hinterher ist die persistiert, zumindest nach Aussage des Services selber. Und der Test sagt, hey, ich habe jetzt einen Eintrag gefunden. Super cool. Also hier dann. Sehr gut. An dieser Stelle würden mich manche Menschen dann auch schlagen, weil man normalerweise nicht gegen die Datenbank selbst validiert, sondern dann eher den Test fragt, hey, über eine andere Route, hast du vielleicht eine UUID, die du mir geben kannst, weil man ja schon weiß, da gibt es genau eine. Also man geht nicht auf die Datenbank, um zu validieren, sondern schaut, dass man das über den Service selbst hinbekommt, wenn es denn so weit geht. Integrationstests. Wann machen wir das? Immer dann, wenn der Code wirklich mit der Datenbank oder einem anderen Service sprechen muss. Das kann jetzt, muss auch nicht unbedingt eine Datenbank sein. Das kann auch ein IAM, Identity Access Management Tool wie Keycloak sein, dass wir damit schauen, okay, kriegen wir da einen User her oder irgendwas in der Richtung. Es sind mehrere Services, wir wollen da wirklich sicher gehen, dann machen wir das. Das Ganze startet und stoppt automatisch. Es gibt kein manuelles Aufräumen, aber das Ganze ist langsamer, weil ja eben diese große Komplexität, die der eine Container, zwei Container, vielleicht auch drei, vier, fünf, je nachdem, mit wie vielen verschiedenen Teilen das System reden muss, hochgezogen werden müssen. An der Stelle bricht auch Mutation Testing, weil dann ja jedes Mal der ganze Stack hochgezogen wird, nur weil es eine True-False-Änderung gibt. Es gibt wenig Ausreden, dies nicht zu tun. Immer besser machen, wenn es denn sinnvoll ist in eurem Szenario. Ja, das Takeaway, wir betrachten das Gesamtsystem. Es gibt echte Anfragen werden simuliert. Es geht über die Grenzen der Anwendung hinaus, also zumindest genau bis zur Grenze. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wenn da soweit alles cool ist, wie sieht das eigentlich bei Last aus? Wir gehen also nach ganz oben, wir gehen ins Dach, da wo es im Sommer richtig heiß wird. Da habe ich euch auch ein bisschen was mitgebracht. Aber wir fangen erstmal an. Lasttest. Überprüft das Verhalten eines Systems unter einer definierten, erwarteten oder erhöhten Last. Und wir wollen die Leistungsgrenzen rauskriegen, Engpässe, Stabilität, irgendwie eine Art von realer Bedingung drumherum erschaffen. Und wie sehen die Belastungsgrenzen aus? Wir können dann ja auch rumspielen, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir wollen wirklich mitbekommen, was passiert bei diesem System. Aber zuerst müssen wir noch mal kurz abbiegen und ein bisschen Java anschauen. Was passiert da unter Last? Java kann Anfragen gleichzeitig abarbeiten. Das ist generell super geil, aber an der Stelle für den Test vielleicht ein Problem. Denn wir müssen ein passendes Szenario erstellen. Wenn unser Service flotter ist als das, was wir reinwerfen, um diesen warm zu bekommen, ja, dann ist ja hinterher keine Last da. Dann dümpelt er vielleicht nur so vor sich hin, weil die anfragende Instanz gar nicht schnell genug dagegen schießen kann. Das zu testende System muss wirklich in die Knie gehen. Ja, der aufrufende Service benötigt genügend Ressourcen, um das zu testende System ins Unbehagen zu versetzen. Sonst müssen wir eigentlich eingestehen, unser System, das wir jetzt die ganze Zeit gebaut haben, das ist so stark, dass ein testendes System das gar nicht in die Knie bekommt. Die erste Näherung wäre, ja, das ist so stark, das hat unendliche Ressourcen und das kriegt man niemals in die Knie. Das ist ja schwierig auf so einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Also brauchen wir ein passendes Szenario. Java kann Dinge gleichzeitig machen, macht das mit Threads unter anderem. Und dann ist die Frage, was können wir da überhaupt benutzen? Ich habe euch Tiobe Top 7 und Golang mitgebracht in einem kleinen Zuordnungsspiel. Nämlich unterstützt die entsprechende Sprache, Parallelisierung, Threads von alleine. Gibt es da irgendwie eine Library, die wir uns da noch nutzen können? Oder wie sieht es mit aus? Multithreading? Nee, gar nicht möglich. Bei Python und C müssen wir eine Library benutzen. C++, Java und C#, die geben Gas. JavaScript, das was ihr aus eurem Browser vielleicht nochmal kennt, macht das nur genau auf einem Thread. Visual Basic auch. Und dann haben wir noch Golang, das gibt auch richtig Gas. Warum haben wir jetzt drei, die da unterstrichen sind? Das erste ist euch wahrscheinlich fällt von alleine ein. Wir haben ja die ganze Zeit unseren Microservice mit Java gebaut. Aber das Testing-Framework, das wir jetzt nutzen, ist generell Golang, damit wir wirklich mit vielen parallelen Prozessen arbeiten können und darauf, damit es entspannt ist zu programmieren, gibt es noch etwas JavaScript. Das heißt, das JavaScript wird mit Go gepimpt und das entsprechende Testing-Framework heißt dann K6. Wie sieht das aus, was gleich passiert? Wir haben unseren Key-Service. Der ist in der Container-Engine. Da ist auch dann die Datenbank dabei. Aber das, was viel mehr interessiert ist, es gibt dann ein System, das nennt sich Prometheus. Das schaut ganz oft auf unseren Key-Service, auf einen Endpunkt, der Metriken bereitstellt. Und der merkt sich die. Also letztendlich ist es eine Datenbank und speichert die in seinem Hirn. Dann haben wir ein zweites, das ist Grafana, das nutzt genau diese gesamten Daten, nimmt die sich immer so auf einmal und macht daraus einen schönen Graphen. Das Ganze wäre aber total langweilig, wenn da nichts passiert. Deshalb haben wir noch das K6 Load Testing Script, das hämmert also fleißig drauf. Und zwischendurch schauen wir uns das Ganze noch im Browser an, und zwar an allen drei Punkten. Das ist die Idee. Also gehen wir einmal zurück. Und zwar ist das hier doch gerade soweit durchgelaufen. Wir sind wieder hier. Das ist eine schöne Sache. Wir wollen jetzt in P4 in den Lasttest. So, für den Lasttest können wir einmal den gesamten Stack hochziehen. Oh nein, was haben wir da? Er möchte, sind wir denn in dem richtigen Ding? Nein, so. Denied. Hatten wir nicht den Service gerade noch zur Verfügung? Aber wir sind doch genau beim Lasttest. Ja, muss ich jetzt nochmal schauen. Ja, an einer Stelle musste es ja haken. So. Haben wir zwischendurch nochmal. Okay, ist zumindest nichts mehr da, was wir irgendwie was im Weg sein könnte, aber er sagt ja gerade, dass er den Key-Service nicht findet. Dann versuchen wir den einfach nochmal zu bauen. Und zwar gehen wir dafür zurück. CD-Key-Service. Und wollen den dann einmal. Dort. Okay, er sollte eigentlich da sein. P4, was hatten wir da gerade schon? Ach, wunderbar. Wenn man es richtig macht. So, wir haben nun eine Datenbank. Wir haben einen Prometheus. Wir haben, der auf den Key-Service guckt. Wir haben ein Grafana, die das Ganze darstellen möchte. Wir haben einen Spring-Service. Und dann schnappen wir uns noch einen Browser unserer Wahl. Ja, wo ist er gerade? Da drüben. Sehr gut. Wir fangen an mit dem Endpunkt, den auch der Prometheus selbst sieht. So, ich ziehe den einmal hier rüber. Also das ist genau der Localhost, der 8081. Das ist das, was unser Key-Service selber zurückgibt. Das ist erstmal ein großes Gewurstel, aber wenn wir jetzt CPU Usage, ja, das ist so richtig, dann sehen wir hier, ich hoffe, das ist für euch groß genug, dass es irgendwo 0,00, also echt bei einer sehr kleinen Prozentzahl liegt. So, als nächstes wollen wir schauen, ist denn der Prometheus überhaupt da? Wunderbar. Und wir brauchen eine Grafana. Weil die so schön frisch ist, möchte die direkt ein neues Passwort. Na, ein zweiter. Und da drin haben wir ein Dashboard. So, was sehen wir hier gerade? Wir sehen, dass der Prometheus den Key-Service sieht und hier die CPU-Usage, also wirklich schön weit unten, fleißig mitnimmt. Dann haben wir eine Response-Time, wie lange denn der Service so braucht. Das wird sich gleich noch gut verschieben, denn die Anfragen werden ja gleich fleißig reinprasseln. Und hier ist noch so, ja, wie oft werden denn überhaupt Anfragen an den Service gestellt? Und da sehen wir aktuell den Actuator-Endpoint, also den Prometheus selber anfragt. Gut, dann schnappen wir uns doch unseren Terminal. Und zwar einen weiteren von außen. Den schiebe ich noch hier rüber. Wir sind nun, wir haben einen schönen K6-Ordner. Da wollen wir rein. Ja, das hat funktioniert. Und wir schmeißen das Skript an. Zack. So, was passiert nun? Wir haben mehrere verschiedene einzelne Steps, die durchlaufen. Zum einen das Warm-up, da werden einmal kurz die einzelnen Endpunkte angefragt, sodass hier gleich weitere zu sehen sind. Wir sehen schon die Art, wie die Darstellung ist, wurde jetzt schon angepasst, weil mehr Anfragen reinkommen. Hier ist es jetzt ein virtueller User, der simuliert wird. Das war ganz am Anfang. Nun sind es hier 20 Stück, die so ein bisschen mal so Echo auf den unseren lieben Service werfen. Das sehen wir auch hier. Da kommen jetzt gerade ganz viele Anfragen rein. Und gleichzeitig sehen wir es hier in diesem Spike, dass es sehr viele Requests pro Sekunde auf den Echo-Endpunkt gibt. Die Response-Time dabei ist weiterhin richtig schön niedrig und die CPU-Usage des Services ist so, ja okay, interessiert mich jetzt gerade nicht, ne? Also das ist jetzt keine Last, nette Idee, versuchen wir was anderes. Das werden wir auch tun, ne? Wir machen das Ganze nochmal mit einer UUID, damit auch die Datenbank getestet wird. Und können uns das Ganze jetzt mal kurz in Ruhe angucken. Wie geht das Skript denn weiter? Wir hatten hier noch die UUIDs, die generiert wurden, und kommen jetzt zu den Keys. Das sind erstmal sehr, sehr einfache Keys, nämlich die mit der Schlüssellänge 512. Das sollte unseren Service noch nicht allzu sehr in Verlegenheit bringen. Hier sehen wir jetzt auch, dass die orangene Kurve für die Keys jetzt gleich nach oben geht. Aber noch so ähnlich und sehr vergleichbar zu zum Echo bzw. zum UUID-Endpunkt. Aber das wird nicht alles sein. Denn wenn es jetzt hier in die letzte Phase geht, dann verlangen wir von ihm einen 4096er Schlüssel. Das ist exponentiell ein bisschen gutes Stück mehr, was da an Berechnungen anfällt. Und da sehen wir auch schon, wie die CPU-Last nach oben geht. Ja, gönnen wir uns jetzt einmal ein bisschen schön das Video. Ja. Okay, ich glaube, an der Stelle brauchen wir nicht groß weiter dem Graphen folgen. Das ist soweit klar geworden. Ich lasse das einfach im Hintergrund noch ein bisschen mitlaufen. Und ja, Lasttest. Wann machen wir das Ganze? Dann, wenn es mehrere Nutzer gleichzeitig geben kann, beziehungsweise Nutzeranfragen gleichzeitig geben kann. Ja, also ne, wir sind ja schon nach dem Test-Containers-Test. Wir sind sehr spät im Entwicklungszyklus. Der Service muss erstmal einigermaßen stabil laufen, bevor es überhaupt Sinn ergibt, dass wir diese Art von Tests fahren. Es braucht eine einigermaßen realistische Umgebung. Hier ist natürlich das hier unser Produktionssystem in diesem Vortrag. Deshalb passt das. Und ja, das zeigt Probleme auf, die der einzelne Unit-Test so nicht finden kann. Wenn man wirklich entsprechende Systeme baut, dann gibt es da keine Ausrede, dann muss das ab und zu oder zumindest einmal gemacht werden. Ja, Lasteinbrüche in der Produktion sind nichts Schönes, dementsprechend durchführen. Dieser Lasttest kann aber auch automatisiert werden. Wir haben den jetzt ja gerade gesehen mit, ja, wunderbar hier, wie der so vor sich hinläuft. Am Ende gibt es von K6 dann eine Zusammenfassung. Ja, da sind wir noch. Oh, ich mache mal hier ein paar. Er sagt, hey, ich habe da aber irgendwann, das hat dann mal ein bisschen lang gedauert, ne? Die Antwortzeit, die ist mir ein bisschen zu lang gewesen. Und genau diese Metriken könnten wir dann analysieren und sagen, hey, wenn unser Service nach einer Änderung da an Geschwindigkeit verliert, dann hat das diese und jene Konsequenzen. Yes. So, Takeaway. Wir können den Service unter realistischen oder extremen Malast beobachten. Engpässe sind erkennbar. Das Verhalten unter Last lokal oder in Produktion, da können wir dann ein bisschen drauf schließen, was da so passiert, und ja, sicherstellen, was so geht bei vielen gleichzeitigen Anfragen. Und damit kommen wir zum Fazit. Wir haben verschiedene Live-Demos gesehen, einmal ganz normale Unit-Tests mit Code-Coverage, PyTest, wir haben uns Docker Compose angesehen, wie es aussehen kann, wenn es einzeln hochgezogen wird, wie es aussieht, wenn wir das Ganze automatisiert mit Test-Containers machen. Und am Ende noch hält das Ganze der Service stand. Am Ende bleibt leider immer das Fiese, dass jeder Test ein Präventionsparadox für sich ist. Wir schreiben den und meistens kriegen wir von dem nichts mehr mit. Für jeden gilt also erstellen, den Durchlauf abwarten, nochmal anpassen, dass der gut ist und hoffen, dass er Schlimmeres verhindert. Das macht es manchmal bei der Argumentation, warum wir das gerade tun, auch ein bisschen schwierig. Manchmal muss es dann erstmal zu was Schlimmerem kommen, bevor ich sehe Nicken in der Runde. Genau. Ja, nun könnt ihr selber Fahrstuhl fahren. Auf den Schreibtests für das, was euch lieb ist. Spielt mit den Libraries, baut bunte Dashboards, bringt es dahin mit, wo andere Menschen sind, die sich dafür auch begeistern lassen. Und ja, habt Spaß auf den verschiedenen Abstraktionsebenen. Das Haus ist fertig und wir können zum Q&A kommen.